Die Presse.
Während in Österreich weiter verhandelt wird, wie die nächste Bundesregierung ausschauen könnte, steckt man in Deutschland mitten im Wahlkampf. Schon in knapp einem Monat, am 23. Februar, findet dort der vorgezogene Wahltermin statt. Hallo, mein Name ist Christine Meierhofer.
Und ich bin David Freudenthaler. Hallo aus Berlin und willkommen zu Was in Deutschland wichtig ist.
David, letzten Mittwoch hast du ja gemeinsam mit unserer Kollegin Anna Wallner schon ausgelotet, ob und wie vielleicht die politischen Entwicklungen in Österreich den deutschen Wahlkampf mitprägen könnten. Wir wollen auch heute wieder gemeinsam einen Blick nach Deutschland zu dir werfen, genauer gesagt auf den dortigen Wahlkampf. Wie ist denn aktuell die politische Stimmung in Berlin?
Ja, das kommt ganz drauf an, wen du fragst. Jedenfalls ist natürlich die Angelobung von Donald Trump jetzt wieder als US-Präsident das große Thema, das auch den Wahlkampf bestimmt. Und ja, also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge, wie man da sich auf Trump vorbereiten will.
In Anbetracht dieses Machtwechsels in der USA hat ja Deutschland gerade als NATO-Mitglied, als Handelspartner doch sehr spezifische Interessen. Was für Reaktionen gab es denn da aus den wahlwerbenden Parteien auf die Frage, wie umgehen mit den USA unter Donald Trump?
Ja, da gibt es eine Partei, die freut sich ganz besonders, das ist die AfD. Da haben wir auch letzte Woche darüber geredet, dass Elon Musk, der ja sowas wie der Chefberater von Donald Trump, ja der AfD da momentan ganz viel Bühne gibt. Da waren auch Vertreter der Partei jetzt am Montag bei der Angelobung dabei. Bei den anderen Parteien, ja, die sind da ein bisschen vorsichtiger bzw. zurückhaltender. Friedrich Merz, der Kandidat der Union, der hat einen handgeschriebenen Brief, das hat er extra betont, an Donald Trump geschrieben, wo er schon auch festgehalten hat, also das wurde dann auch bekannt inhaltlich, dass er als Europäer oder als führender Staat, der ja Deutschland in Europa immer noch ist, Donald Trump da schon auch die Stirn bieten will. Also er will da Deals eingehen, statt sich da nur irgendwie unterwürfig zu zeigen. Insgesamt kann man vielleicht sagen, oder vielleicht noch ganz kurz, Olaf Scholz, der amtierende Kanzler, der hat sehr knapp einfach einen Tweet oder einen kurzen Beitrag auf X gepostet, wo er Trump gratuliert hat, aber das war sehr kühl und distanziert. Insgesamt kann man sagen, dass es inhaltlich sich Deutschland da jetzt auf zwei große Themen einstellt. Und das ist einmal, du hast es eh angesprochen, das sind die Handelsbeziehungen. Die USA sind der größte und wichtigste Handelspartner Deutschlands. Deutschland hat vor allem einen großen Exportüberschuss, also einen großen Handelsüberschuss. Sie exportieren mehr in die USA, als sie importieren. Das wiederum schmeckt Donald Trump gar nicht und der will das ändern. Und jetzt wurde aber schon bekannt, dass die befürchteten Zölle, dass sich die nicht unmittelbar auf Europa mal vorläufig zumindest auswirken werden. Aber indirekt trifft das trotzdem viele deutsche Autobauer, die zum Beispiel in Mexiko produzieren und von dort aus dann in die USA liefern. Und das hat natürlich dann über Umwege schon noch wieder Auswirkungen, wie es denn der Wirtschaft in Deutschland geht. Und das zweite große Thema, vielleicht kann ich das noch kurz erwähnen, sind die NATO-Beiträge. Da will ja Trump, dass alle NATO-Mitglieder 5% ihrer Wirtschaftsleistung quasi in Verteidigung investieren. Davon ist Deutschland momentan, wie übrigens auch viele ganz, ganz viele andere Länder, sehr weit entfernt. In Deutschland ist es gut 1% momentan. Und noch ganz kurz, ich habe das gerade nämlich durchgerechnet, sollte wirklich Deutschland 5% seines BIPs investieren in Verteidigung, dann wäre das fast die Hälfte des gesamten deutschen Bundeshaushalts. Also das wäre ein unglaublicher Wert, das wäre wirklich, ja, dann wäre man auf Kriegswirtschaft umgesattelt und das ist einfach unrealistisch. Da gibt es zwar Parteien, Robert Habeck von den Grünen oder auch Friedrich Merz, die da mehr in Verteidigung investieren wollen. Olaf Scholz von der SPD ist da zurückhaltender, aber ja, in diese Richtung wird es ganz einfach nicht gehen.
Also spannend, wie sich das entwickeln wird. Du hast Robert Habeck schon erwähnt. Gerade bei den Grünen gab es in den letzten Tagen viel zu diskutieren rund um einen mutmaßlich erfundenen Belästigungsvorwurf innerhalb der Partei. Ziemlich ungünstig in einer heißen Wahlkampfphase.
Du sagst es, das ist total ungünstig für die Grünen. Die Grünen waren bis vor kurzem noch sehr im Aufwind, was die Umfragen betrifft. Jetzt wurde vergangenes Wochenende bekannt, oder vielleicht gehen wir zwei Schritte weiter zurück, nämlich im Dezember wurde bekannt oder gab es Vorwürfe gegen einen Berliner grünen Bundestagsabgeordneten, Stefan Gebhardt heißt er. Also da gab es Belästigungsvorwürfe, die aus der eigenen Partei, also von den Grünen selbst, von den Berliner Grünen erhoben wurden. Der ist daraufhin, hat sein Mandat zurückgelegt, ist aus dem Wahlkampf jetzt ausgestiegen, seine politische Karriere ist beendet. Und jetzt wurde dieses Wochenende eben bekannt, dass Teile dieser Vorwürfe offenbar frei erfunden wurden. Also dass eine grüne Bezirkspolitikerin unter falscher Identität auch eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und diese Vorwürfe offenbar wirklich frei erfunden hat. Und ja, das kratzt natürlich an den Grundwerten der Grünen und auch irgendwie an der Glaubwürdigkeit von Robert Habeck und der gesamten Parteispitze, die sich da möglichst lange wegducken wollten und diese Affäre ja einfach nicht zum Wahlkampfthema machen wollten, was ihnen offenbar jetzt nicht geglückt ist.
Auch ein inhaltlicher Vorschlag der Grünen hat zuletzt die Diskussion dominiert, nämlich die Idee, gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge künftig nicht nur auf Lohneinkommen zu erheben. Erklär uns einmal ein bisschen genauer diese Idee und wieso sie so für rege Diskussion im Wahlkampf gesorgt hat.
Genau, er wollte eben auch Beiträge auf Kapitalerträge für die Kranken- und Pflegeversicherung erheben. Vielleicht nur ganz kurz, damit wollte er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, also den Faktor Arbeit generell entlasten und Kapitalerträge, die eben an der Börse erwirtschaftet werden, ein Stück weit belasten und das sollte dann in die Kranken- und Pflegeversicherung gehen. Grundsätzlich ist das, denke ich, und das sagen auch Ökonomen, ein diskutierenswerter Vorschlag. Allerdings war der sehr unspezifisch vorgetragen und das war vor gut einer Woche, wo er zum ersten Mal diesen Vorschlag gemacht hat und seitdem gab es x Diskussionssendungen, wo Habeck, wo andere Leute aus der Parteispitze eigentlich Zeit bekommen hätten oder Raum, um diesen Vorschlag zu konkretisieren. Das ist aber irgendwie nicht gelungen und so gelingt es anderen Parteien wie der FDP oder der CDU, irgendwie dieses Narrativ in die Welt zu setzen, dass es den Grünen darum ginge, ja, Kleinanleger um deren Altersvorsorge zu bringen. Und dieses Narrativ ist momentan in der Welt und das können die Grünen nicht mehr wirklich einfangen und natürlich, oder so sehe ich zumindest, wird auch das ihnen im Wahlkampf schaden. Gerade weil ja Habeck auch dieses bürgerliche Klientel versucht anzusprechen und denen schmeckt dieser Vorschlag überhaupt nicht.
Auch ein bisschen seltsam aufgefallen ist mir, als ich die deutschen Medien so verfolgt habe, dass die CSU mit einem eigenen, teils doch eher stark von der CDU-Linie abweichenden Programm vorstellig geworden ist. Was ist da los?
Ich muss jetzt gestehen, ich habe mir dieses CSU-Programm jetzt nicht im Detail angeschaut. Generell muss man aber sagen, also die CSU, das sind die Christlich-Sozialen in Bayern, deren Chef Markus Söder ist, der bayerische Ministerpräsident, und der spielt irgendwie sein eigenes Spiel in diesem Wahlkampf und auch schon im letzten Wahlkampf, wo er den damaligen Kandidaten Armin Laschet vor sich hergetrieben hat. Ganz so arg wie 2021 ist es diesmal nicht, aber er macht immer wieder konstant Druck auf Friedrich Merz, den Unionschef. Und ja, er sagt zum Beispiel, die Union dürfe nach der Wahl auf keinen Fall eine Koalition mit den Grünen eingehen, auch wenn es auf Landesebene mehrere solche Koalitionen gibt und die eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, das ist Markus Söder. Er ist ein jovialer Charakter, der sich selber gerne inszeniert und gerne in den Vordergrund spielt. Momentan sieht es so aus, als würde er Friedrich Merz damit nicht so sehr schaden, wie das schon einmal der Fall war oder wie manche Beobachter befürchten. Aber der Wahlkampf geht ja noch 4 Wochen, da kann noch allerhand passieren.
Da kann noch allerhand passieren. Du hast jetzt schon einiges über Friedrich Merz fallen lassen. Er ist Spitzenkandidat der Union und führt aktuell in den Umfragen. Du hast dich mit dem Merz-Biografen Volker Resing getroffen. Welches Bild zeichnet denn er von dem konservativen Kandidaten?
Ja, der hat vergangene Woche eine Biografie rausgebracht zu Friedrich Merz. Das war wohl nicht ganz zufällig, sondern da verkauft sie es natürlich besser. Ein paar Wochen vor dem Wahltermin ein Buch über den wahrscheinlich, und so viel kann man schon sagen, wahrscheinlich nächsten deutschen Kanzler. Resing ist der Politikchef des Magazins Cicero, hat also ein jahrzehntelang, ist er sehr nah dran an der deutschen Innenpolitik, genauso wie eben auch Friedrich Merz. Seine Geschichte, erzählt dann Resing auch, ist sehr eng an die Geschichte von Angela Merkel geknüpft. Also die waren schon Anfang der 2000er gemeinsam das damals junge, aufstrebende, wobei so jung waren sie gar nicht mehr, das aufstrebende Duo in der Union. Merkel hat sich da im internen Machtkampf durchgesetzt. Merz ist dann abgetaucht in die Privatwirtschaft, war unter anderem bei BlackRock aktiv. Und ja, also wir haben natürlich einfach über die Person Friedrich Merz gesprochen, wie denn der so tickt und einfach wirklich über seine durchaus interessante Biografie. Und zum Einstieg habe ich den Autor Volker Resing gefragt, wer und was Friedrich Merz so knapp vor der Wahl überhaupt noch aufhalten kann.
Naja, Umfragen sind Umfragen und in einer Demokratie zählt nur die Wahl selbst. Und tatsächlich gibt es ein gewisses Trauma innerhalb der CDU-CSU, die Wahl von 2021, wo eben es vor der Wahl zu einem Absturz der Unionsparteien unter Führung von Armin Laschet gekommen ist und dann einer von dem jetzigen Kanzler Olaf Scholz ins sagenhafte, mystifizierte Aufholjagd, die dann eben die SPD ins Kanzleramt gebracht hat. Dass das nochmal so passieren könnte, ist sehr unwahrscheinlich. Die Daten sind heute ganz andere. Auch die Geschlossenheit der Union ist größer. Die Situation in München ist eine andere.
Da muss ich gleich einhaken. Sie sagen zwar, die Situation ist eine andere, aber damals schon, 2021, hat CSU-Chef Markus Söder vehement immer wieder gegen Armin Laschet seinen Wahlkampf torpediert. Und es gibt schon Anzeichen, dass er das jetzt auch wieder gegen Merz tut. Also wenn er, oder ja, scheint so, als würde er die CDU und eben auch Merz ein bisschen vor sich hertreiben, wenn er zum Beispiel immer wieder öffentlich ganz dezidiert fordert, dass die CDU nach der Wahl ja nicht mit den Grünen gemeinsame Sache machen darf. Könnte Söder, den Sie ja interessanterweise auch zur Präsentation Ihres Buches gewinnen konnten, könnte Söder da intern noch zum Problem für Friedrich Merz werden?
Nein, Markus Söder wird nicht mehr zum Problem in diesem Wahlkampf. Er braucht diesen Wahlsieg, er will diesen Wahlsieg. Also wenn es letztes Mal eine Posse war, so wird es diesmal ganz sicher das dazu nicht kommen. Markus Söder ist in einer ganz anderen Lage. Er muss zeigen, dass seine CSU wieder über 50% kommen kann. Das ist sein großes Ziel für die nächste Landtagswahl. Das ist aber jetzt auch schon bei der Bundestagswahl sein Ziel, hier wirklich als starke CSU dann in der Union in Berlin wirken zu können. Und da ist sozusagen die CSU eine Machtmaschine. Sie hat einfach geguckt, wie bekommen wir unsere Wähler mobilisiert. Und das geht nur, indem sie gegen die Grünen sind, weil der CSU die Freien Wähler in Bayern, vielleicht sogar im einzigen Bundesland in Deutschland, in Bayern, die Freien Wähler der CSU so im Nacken sitzen, dass er da, das ist sein Ziel. Und er bekommt die Freien Wähler nur mit einem klaren Anti-Grün-Kurs. Und deswegen muss er das so machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass er sozusagen das Gesamtprojekt Kanzlerschaft Friedrich Merz gefährden will.
Und Sie glauben auch nicht, oder Sie sehen auch nicht, dass Friedrich Merz da vielleicht auch entschiedener gegenüber Söder vorgehen sollte oder auch einmal in der Öffentlichkeit ihn klar zurechtzuweisen, unter Anführungszeichen?
Ich habe mich ja mit meinem Buch mit Friedrich Merz und auch seiner Rolle in der CDU beschäftigt. Und Friedrich Merz ist in seiner Biografie nicht nur an Angela Merkel gescheitert, sondern auch an seiner Partei, weil die Partei damals in einer Phase war, wo sie Harmonie wollte. Jetzt versucht Friedrich Merz, die CDU wieder zu alter Stärke zu bringen. Und die Stärke der Union war immer Bandbreite. Das heißt, dass die Idee von Volkspartei, die ziemlich unmodern geworden ist, dass sozusagen eine Partei es aushält, von dem schleswig-holsteinischen liberalen Ministerpräsidenten CDU Daniel Günther bis dem bayerischen Löwen Markus Söder, alles gehört zur Union. Und das will er präsentieren. Deswegen wird er jetzt nicht versuchen, gegen Söder zu stänkern, weil das würde diese Bandbreite stören.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil Sie auch Daniel Günther angesprochen haben, der hat ja gerade so in die Richtung von Söder gesagt, er solle mal den Mund halten, so ganz salopp im Fernsehen. Das heißt, diese Bandbreite, die Sie ansprechen, die ist tatsächlich sehr breit in der Union. kann man das so sagen?
Das ist sozusagen die Idee, dass das funktioniert. Das ist auch ein Wagnis, natürlich. Das ist vor allem ein Wagnis nach der Union, die von Angela Merkel geprägt war, wo eben Harmonie das oberste Gebot war. Und das kann man in der Geschichte von Friedrich Merz in dem Buch auch schön nachlesen, dass diese Lust an Debatte, auch an Kontroverse etwas ist, was er schätzt. Deswegen sind so ein Geplänkel zwischen Daniel Günther und Markus Söder jetzt, glaube ich, nicht eine Gefahr, sondern eher eine Garantie für das, was die CDU zeigen will, nämlich Bandbreite.
Jetzt haben Sie eh schon Angela Merkel erwähnt. Friedrich Merz inszeniert sich ja gerne als Gegenentwurf zur Ex-Kanzlerin. Können Sie dieses Verhältnis, dieses ja durchaus sehr schwierige Verhältnis, das Merz und Merkel lange miteinander hatten, können Sie uns das etwas erklären? Das muss man ja irgendwie verstehen, wenn man Friedrich Merz verstehen will, oder?
Tatsächlich kann man Friedrich Merz nicht ohne Angela Merkel verstehen. Das ist verblüffend. Sie sind in ihrer Biografie, in ihrer politischen Biografie geradezu aneinander gekettet. Und der Beginn davon ist im Jahr 2000, als die CDU in einer schweren Krise war. Die Kohl-CDU war eigentlich am Ende nach der Wahlniederlage 98 und die neue Führung unter Wolfgang Schäuble gerät noch mit voll in die Parteispendenaffäre und die CDU muss sich neu aufstellen. Und das Besondere ist, dass Wolfgang Schäuble damals für seine Nachfolge zwei Talente ausgemacht hat. Angela Merkel und Friedrich Merz. Das Interessante an ihrer Biografie ist ihre Entdeckung als besondere politische Talente durch Wolfgang Schäuble und dann installiert eine Doppelspitze. Angela Merkel wird Parteivorsitzende, Friedrich Merz wird Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Und sie starten als Doppelspitze gar nicht mal konträr, sehr ähnlich. Sie waren beide Reformer, sie wollten die CDU nach der Kohl-Ära erneuern, aber es wurde ein Konkurrenzkampf draus. Und der Konkurrenzkampf wurde 2002 entschieden. Angela Merkel gewann diesen Konkurrenzkampf, Friedrich Merz zog sich zurück, blieb noch ein paar Jahre im Bundestag, aber zog sich zurück, stieg aus der Politik aus. Und das Besondere ist, es ist eigentlich nicht vor allem ein persönlicher Konflikt, sondern es ist auch ein Konflikt in der Partei. Was für eine Partei will man? Friedrich Merz steht für Kontroverse, für Abgrenzung, für auch ein Profilierung. Und Angela Merkel aber hatte das Angebot, sozusagen eher den Konflikt abzumoderieren, eher einen politischen Stil des Ausgleichs. Und nicht nur die Partei, sondern auch die Deutschen wollten offenbar das. Insofern war sie die Kandidatin der Zeit und heute gibt es mit Friedrich Merz den Kandidaten einer anderen Zeit.
Können Sie uns vielleicht noch kurz mitnehmen, wofür Merz denn jetzt auch inhaltlich steht? Also wenn wir vielleicht auf das Hauptwahlkampfthema Wirtschaft schauen, dann natürlich auch Migration kommt jetzt immer mehr auf, getrieben durch die AfD. Vielleicht auch in der Ukraine, wo Merz ja immer wieder Druck auch auf den bestehenden Kanzler Olaf Scholz macht. Was sind denn da die Eckpfeiler, die inhaltlichen Eckpfeiler eines Friedrich Merz, mit denen er da jetzt vor der Wahl antritt?
Friedrich Merz ist ein Mann der Wirtschaft und das ist seine Kernkompetenz, so sehen ihn auch die Deutschen. Und wenn sie ihn auch nicht sonderlich sympathisch finden, sie sehen, dass in so einer Krisenzeit wie jetzt er möglicherweise der Richtige ist. Friedrich Merz hat in seiner Zeit in der Wirtschaft ein Drittel seiner Zeit nicht in Deutschland verbracht und die Hälfte seiner Zeit nicht Deutsch gesprochen. Es gab noch nie einen Kandidaten, der so global, so international aufgestellt war. Und das heißt, er bringt vor allem diese Wirtschaftskompetenz mit und Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, das sind seine Assets, das ist sein wichtigstes Thema im Wahlkampf. Das zweite Thema ist Migration, wobei beim Thema Migration natürlich immer die Gefahr ist, dass es dann auch bei dem Mitbewerber AfD einzahlt, aber Friedrich Merz hat seiner Partei, der CDU, eine Rosskur verabreicht und in Sachen Migration eine wirkliche Kehrtwende vollzogen. Das neue Programm wäre noch vor 3-4 Jahren in der CDU gar nicht mehrheitsfähig gewesen mit den Themen Zurückweisung an den Grenzen, mit den Themen auch hier stärkere Integrationsanforderungen an die Migranten zu stellen. Und das ist sein Programm.
Die politische Konkurrenz hofft nun darauf, dass Merz im Wahlkampffinish noch Fehler passieren. Merz gilt als impulsiv und ist immer wieder für kontroverse Sager gut. Worauf muss man bei Merz in den nächsten Wochen also noch achten?
Friedrich Merz hat viel mit Klischees und Zuschreibungen zu tun. Vielleicht so stark wie kaum ein anderer in der deutschen Politik. Und ein Klischee ist, dass man meint, er sei besonders impulsiv und lasse sich in seiner Formulierung auch mal hinreißen zu deutlicheren Worten. Nur das Ganze ist natürlich ein politisches Spiel. Also es gibt die Debatte in Deutschland darum, dass er mal gesagt hat, Schüler in Problembezirken, in Schulen mit hohem Migrationsanteil würden es manchmal an Respekt gegenüber den Lehrerinnen vermissen lassen und hat gesagt, dass er aus Gesprächen mit vielen Lehrerinnen weiß, dass diese Jungs sich manchmal aufführen wie kleine Paschas. Dieser Begriff kleine Paschas ist sozusagen dann als problematisiert worden und ihm angelastet worden, dass er sowas nicht sagen dürfe. Und die Debatte in Deutschland ist dann natürlich so, und das zeichne ich in meinem Buch auch nach, dass natürlich beides gilt. Zum einen gilt, dass man natürlich sich nicht hinreißen lassen soll zu Worten, die man nicht verwenden will. Auf der anderen Seite leidet ja gerade die politische Debatte daran, dass sie sozusagen nur von Aufpassern umstellt ist und man die Probleme nicht benennen darf. Und es ist natürlich gerade wichtig, die Probleme zu benennen. Und gerade in der Migrationspolitik schadet es ja, wenn man das Probleme benennen und Probleme lösen nicht hinkriegt und es den anderen überlässt. Das heißt, ob die kleinen Paschas am Ende, obwohl es einen Shitstorm gegen ihn gab, ihm mehr genutzt oder geschadet haben, ist ja dann die Frage. Das heißt, was ihm also auf die Füße fallen kann, ist, wenn er sich so verhält, dass andere sich darüber aufregen können, zu Recht oder zu Unrecht. Die größte Gefahr ist, dass sozusagen alle anderen sich auf Friedrich Merz als Gegner einschießen und er von allen Seiten unter Druck gerät und diese Position der Mitte natürlich dann im Wahlkampf unter Druck gerät. Die einen sagen, er ist nicht extrem genug, ist nicht pointiert genug in den Fragen. Die anderen sagen, er ist zu hart. Es gibt die Debatte, dass die CDU zu sehr Schlafwagenwahlkampf betriebe. Auf der anderen Seite wird Friedrich Merz vorgeworfen, dass er zu harte Forderungen stellt, etwa der Ausbürgerung von Straftätern und Terroristen. Also er kriegt sozusagen alle Vorwürfe. Und damit muss er umgehen und ruhig bleiben. Und das ist schon natürlich eine Gefahr.
Merz ist ein Transatlantiker, wie es so schön heißt. Also hat lang, Sie haben es vorhin angesprochen, auch beruflich, war lang beruflich in den USA unterwegs. Wie wäre denn sein Verhältnis zu Donald Trump? Also jetzt sehen wir auf der Weltbühne, dass sich sowohl in den USA als auch andere Regierungschefs auf der ganzen Welt, ja, Donald Trump, bevor er überhaupt Präsident geworden ist, wirklich unterwerfen oder sich ihm sehr stark anbiedern. Welche Linie, glauben Sie, würde da Merz fahren?
Also zunächst mal ist seine Kompetenz als Transatlantiker, als Amerika-Liebhaber geradezu eine nicht ganz schlechte Voraussetzung. Er war viele zig Male in den USA. Übrigens sein Lieblingsort in den USA, das hat er mir für das Buch gesagt, ist die Presidential Library von Ronald Reagan. Nun ist Ronald Reagan ja vielleicht nicht ganz schlechter Einstieg, um mit Donald Trump mal ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass Unterwerfung ihm, weiß Gott, nicht liegt. Ich glaube, dass er schon auch mit Donald Trump über unterschiedliche Interessen und gemeinsame Interessen reden will. Er hat ihn ironischerweise mal bei einem Empfang getroffen und die Hand geschüttelt von Hillary Clinton. Also Sie haben sich schon mal in die Augen geschaut, auch wenn Sie sich nicht wirklich kennen. Es ist natürlich letztendlich bei Donald Trump alles offen. Man kann es im Moment sehr schwer sagen, wer setzt sich auch durch, die Musk-Linie oder die Bannon-Linie. Friedrich Merz bringt zumindest, was so formale Dinge angeht, sehr viel mit. Also er spricht verhandlungssicher Englisch. Er hatte schon mal ein Vorstellungsgespräch in Boston. Also ist mehr mit den USA, näher an den USA als alle seine Vorgänger.
Und damit verabschieden wir uns wieder von unserem Deutschland-Korrespondenten David Freudenthaler und seinem Gast, dem Merz-Biografen Volker Rehsing. Bis zur Wahl im Februar werden wir hier immer mittwochs mit Hilfe von Gästen nachfragen, was in Deutschland wichtig ist. Herzlichen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören heute, sagen David Freudenthaler und ich, Christine Meierhofer. Bis zum nächsten Mal.